Eine Weisheit besagt, es gibt 1000 Krankheiten, aber nur eine Gesundheit. Und so platt wie das klingt, so wahr ist es auch. Wir wollen ja möglichst alt werden. Aktuell liegt die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland bei 80,9 Jahren. Damit wir dahin kommen, müssen wir auf unsere Gesundheit achten. Doch wenn es uns mal nicht so gut geht, dann gibt es Menschen, die sich um uns kümmern. Und um die soll es in der heutigen Folge gehen. Mein Name ist Maja Wemhoff, ich bin 26 Jahre alt und Regionalmanagerin beim Zweckverband Erholungsgebiet Hasetal. Ich bin hier in Haselünne geboren, war dann für meine Ausbildung in Dortmund und bin jetzt zurückgekommen. Und hier möchte ich auch bleiben. Deswegen möchte ich zusammen mit euch unsere Region ein bisschen besser kennenlernen. Dafür spreche ich mit interessanten Gästen über ausgewählte Themen. Mein Thema heute? Gesundheit. Mein Gast in dieser Folge heißt Diana Hömm. Sie ist gelernte Krankenschwester und arbeitet in der Schul- und Gesundheitspflege. Zudem ist sie Fachkraft für Inklusion. Diana engagiert sich sehr in der Gesundheitspolitik und setzt sich für eine vernünftige gesundheitliche Versorgung im ländlichen Raum ein. Dass sie voll im Thema drin ist und dafür brennt, das werdet ihr sehr schnell merken. Beim Thema Gesundheit geht es natürlich um Pflege. Und das Thema ist emotional aufgeladen. Denn während zum Beispiel die Corona-Pandemie die Wichtigkeit des Pflegepersonals nochmal besonders hervorgehoben hat, fehlt es laut Diana seit Jahrzehnten an passenden Reformen und Zusammenschlüssen. Im Bereich Gesundheit hat sich ja in den letzten Jahren viel verändert. Was würdest du sagen, ein großer Aspekt, der sich verändert hat zu damals, als du deine Ausbildung gemacht hast, zu der heutigen Zeit?
Als ich damals meine Ausbildung angefangen habe, hatten wir eigentlich auch schon das Problem mit Pflegekräften, die nicht vorhanden waren, mit Überstunden, die wir gemacht haben. Also viel geändert hat sich nicht. Wir haben aber seit 1980 so viele Reformen in der Krankenpflege durchgemacht im Gesundheitssystem, wo wir heute die Auswirkungen durch die Pandemie gesehen haben, dass wir das Gesundheitssystem komplett an die Wand gefahren haben.
Mhm. Welche Reformen haben sich denn besonders, also für jemanden, der jetzt nicht im Thema ist, so wie ich, welche Reformen haben sich denn besonders bemerkbar gemacht in den letzten Jahren?
Das waren die DIGs, also die Einstufung, und es waren die Fallpauschalen, Abrechnung nach Krankheitsfeldern, auch in den Krankenhäusern und auch mit den blutigen Entlassungen. Das waren so diese wichtigen Themen, worauf wir heute eigentlich zurückgehen und auch die Fehler sehen und eben die Bezahlung der Pflegekräfte. Freizeitausgleich ist auch immer noch ein wichtiges Thema, weil die Schichten ziemlich anstrengend sind, weil man eben halt nicht das Personal auf den Stationen hat.
Jetzt personell gesehen, wie du gerade schon gesagt hast, hat die Pandemie ja gezeigt, dass vielleicht auch so ein bisschen das Thema Wertschätzung ein Problem ist. Was würdest du dazu sagen gegenüber den Pflegekräften?
Wertschätzung war ja eigentlich nie von der Bevölkerung so richtig da. Wir kennen ja eigentlich das Pflegeproblem, Pflegenotstand seit den 60er Jahren. Und Krankenschwester war ja nie irgendwo so ein Beruf, der angesehen war. Als die Pandemie ausgebrochen war, wurde zwar das Pflegepersonal beklatscht und die Leute merkten, wir brauchen sie. Aber nachdem das Ganze abgeebbt ist, ja, stehen wir wieder vor dem gleichen Dilemma.
Was wären denn Maßnahmen, die diese Wertschätzung quasi richtig handfest zeigen würden? Quasi, was wären Sachen, die du sagen müsstest, die kommen müssten, damit dieser Beruf einfach ein bisschen interessanter wird, auch für Leute, die es vielleicht ausüben wollen?
Die Bevölkerung müsste diesen Beruf genauso anerkennen wie der Arztberuf. Und das ist nicht da. Und viele junge Leute sind ja auch bereit, in die Pflege zu gehen. Die haben ja Engagement, die haben Idealismus. Aber nur durch die schlechten Arbeitsbedingungen, nur alleine den Lohn anzuheben, ist ja nicht die Lösung des Problems. Und dann gehen die jungen Leute wieder aus dem Beruf heraus, um sie dann wieder in den Beruf hineinzubekommen, ist unheimlich schwierig.
Mhm. Gerade hast du zu den Reformen gesagt, dass die auch viel Steine in den Weg legen, sage ich es mal so. Gibt es auch eine positive Veränderung in den letzten Jahren oder irgendwas, was dir ganz positiv in Erinnerung geblieben ist?
Positiv. Gibt es eigentlich so nicht viel so zu sagen. Was was mir auch fehlt, ist, man hat nicht mehr die Zeit für den Patienten. Und das fehlt. Das ist, manchmal hat man sie nicht. Und das ist immer so ein Problem. Und das ist auch in der Schulgesundheitspflege, was ein neues Feld ist, ganz wichtig, wenn man dort mit jüngeren Menschen zu tun hat. Und wenn man diese Zeit nicht hat, dann geht irgendwo auch etwas unter. Und durch diese ganzen Reformen, das kann man jetzt so schnell in so einem Podcast gar nicht unterbringen, was sich positiv verändert hat. Wir haben einfach zu viele negative Signale, wo das Positive auch untergeht. Ne? Aber wir haben noch genug Pflegekräfte, die wirklich so engagiert sind für ihren Beruf und für ihren Berufsleben. Da muss ich wirklich eine Hochachtung aussprechen.
Und die brauchen wir wirklich, denn es werden immer mehr Menschen krank. 2007 sah es mal ganz gut aus, Tiefstand, mit einem durchschnittlichen Krankenstand von 3,2%. 2021 waren es satte 1,2 Prozentpunkte mehr. Der Krankenstand gibt an, wie viel Prozent der Erwerbstätigen an einem Kalendertag durchschnittlich arbeitsunfähig erkrankt waren. Auch im Hasetal steigt diese Zahl. Ich habe es anfangs erwähnt, Diana setzt sich sehr für eine flächendeckende Versorgung im ländlichen Raum ein. Denn hier fehlt es besonders an Fachpersonal. Gibt es denn so ein großes Stadt-Land-Gefälle, wenn wir jetzt mal hier im Hasetal bleiben? Gibt es irgendwie auch das Problem, dass die Arbeitskräfte auswandern in die Städte?
Ich glaube, wer hier in den Krankenhäusern arbeitet, der ist ja gefestigt. Der hat gebaut, der hat eine Familie gegründet und der wandert nicht sofort irgendwo wieder ab, sondern der ist ja heimatverbunden. Und das, finde ich, ist ja eine gute Perspektive, auch um junge Leute auch denn hier zu halten. Nur eben haben wir ja auch den demografischen Wandel, der ja auch im Pflegeberuf nicht vorbeigeht. Denn die geburtenstarken Jahrgänge gehen ja heraus und da muss man eben da halt bessere Alternativen in den Kommunen auch finden, um das Personal zu halten.
Mhm. Wie ist das Ganze denn zu betrachten mit Unterstützung von außen, sage ich mal? Also es kommen ja auch super viele gebildete Fachkräfte aus dem Ausland. Wie müsste man sich als Region stärker aufstellen, damit die vielleicht auch mal ins Hasetal kommen?
Ich glaube, die Kollegen, die aus dem Ausland kommen, wertschätzen unsere deutsche Kultur sehr. Damit kann man auch punkten. Und was ganz wichtig ist, ich muss die Sprache können. Ich muss die Sprache lernen. Und die lerne ich nur, wenn ich in die Bevölkerung reingehe, mit ihnen rede, viel lesen. Und das ist wichtig. Und immer wieder lernen die Sprache. Und die Sprache ist der Schlüssel, um auch eine Kultur und einen Beruf zu verstehen.
Bleiben wir mal hier ein bisschen im Hasetal. Wie würdest du denn einschätzen, als jemand, der sich auskennt und aus der Branche kommt, wie die ärztliche Versorgung hier bei uns in der Heimat ist?
Die ärztliche Versorgung ist schlecht. Hausärzte zu bekommen in einer ländlichen Region, wir reden ja von dem berühmten Work-Life-Balance, das Lebensgefühl. Ja, was ist denn das Lebensgefühl? Wenn man Ärzte fragt, Studenten fragt, ja, was wollt ihr eigentlich? Was ist denn euer Lebensgefühl? Warum geht ihr nicht aufs Land? Hausärzte, ja, wir wollen ja nicht, es sind ja meistens die weiblichen Studenten, die man dann so anspricht, weil es auch die auch in der Überzahl sind im Studium. Ja, wir wollen Familie, Kinder, alles unter einem Hut bringen, 8 Stunden arbeiten. Ja, gut, dann bleibt das uns nur übrig, dass wir sogenannte medizinische Versorgungszentren aufbauen, also kleine Praxen, die auch 24 Stunden aufhaben, die dann direkt überweisen können mit sogenannten Community Heat Nursing, die das schon mal im Vorfeld ärztliche Tätigkeiten übernehmen, aber da ist Deutschland noch am Anfang und im Koalitionsvertrag jetzt von Niedersachsen hat man gesagt, möchten wir machen. Bin gespannt, wann das kommt. Nur so können wir den Ärztemangel auf dem Land begegnen.
Okay, das heißt, es gibt da Maßnahmen, die man ergreifen könnte und auch schon Pläne quasi in der Schublade?
Pläne sind da, aber wann die jetzt zum Reifen kommen, weiß man ja nicht. Die Politik ist ja sehr träge in dem Bereich. Und wenn man dann an Studenten anspricht. Ich war letztens noch in Hamburg, da habe ich dann auch noch mal gefragt, ja, warum kommt ihr denn nicht aufs Land? Ja, nee, das ist alles so weit, wir haben keine Anbindung und so weiter, aber die Gemeinden, die geben euch so viel und so weiter. Ja, man kann die Leute einfach nicht überzeugen. Und da muss ich auch fragen, viele gehen ja zum Studium von Löning weg, warum kommen die denn nicht wieder? Sind sie nicht heimatverbunden? Oder woran liegt das? Das ist ja auch mal dann wieder so eine Frage. Es kommen ja viele Schwestern, kommen ja im gewissen Alter zurück, wenn sie dann ihre Familie gründen oder gründen wollen. Die Freundschaften, die kommen ja auch wieder zurück in die Häuser hier und oder bleiben hier. Aber dann muss ich mich fragen, wo sind denn unsere Ärzte, die hier weggegangen sind in die große, weite Welt? Warum kommen die denn nicht wieder? Vielleicht muss die Politik, die Kommunalpolitik sich das ja mal hinterfragen. Und diese Antworten, die die dann geben, das dann auch umzusetzen in die richtige Richtung.
Weil mal andersrum gefragt, die Möglichkeit besteht, also man würde jemandem, der Interesse hätte, zurückzukommen, dann auch die Möglichkeit geben, sich hier niederzulassen?
Die Möglichkeiten sind da. Die kriegen auch Geld dafür. Die kriegen Wirtschaftszuschüsse. Die Gemeinden machen viel. Und warum die das nicht annehmen? Ich kann es nicht sagen, aber vielleicht müsste man mal hingehen und in so einer Vorlesung und mal wirklich fragen, so, ihr steht jetzt kurz zum Abschluss. Welche Berufsaussichten habt ihr denn? Was wollt ihr denn machen? Facharzt? Was wollt ihr nach einem Facharzt machen? Und das ist das, was man auswerten müsste. Und das passiert einfach nicht. Das ist ja genauso wie in Oldenburg, gibt es ja auch an der Universität. Versorgungsmedizin, vor Jahren habe ich Professor Dr. Freitag angefragt, ob wir nicht eine Studie machen können hier im Nordwesten. Wurde gar nicht darauf reagiert. Es interessiert die gar nicht. Wir diskutieren über das Thema, aber das Thema wirklich von unten an der Wurzel anzupacken, will man ja gar nicht. Und solange ich keine Studien habe, Zahlen habe, woran das liegt, werde ich auch nichts verändern.
Das heißt, auch da ist es so ein bisschen das typische Lehrplanproblem, was man hat, dass es tatsächlich einfach gar nicht unterrichtet wird?
Das steht gar nicht auf dem Schirm. Das interessiert überhaupt nicht der Wissenschaft. Weil man das ignoriert. Man meckert jetzt immer und klagt, ja, das funktioniert nicht und wir haben sie nicht. Ja, ich sag, dann mach doch endlich mal eine Studie, um zu sehen, woran das liegt. Und dann diesen Kasus Knacktus zu packen und zu sagen, so, jetzt fangen wir mal an, eine vernünftige, moderne Versorgungsmedizin zu machen.
Was wäre der erste Schritt, wenn man das tun wollen würde? Also wenn man jetzt eine Studie hätte.
Dann können sich die Gemeinden darauf einstellen. Was muss sich in der Gemeinde verändern? Bauplätze werden ja schon ausgewiesen und das andere. Aber nur dann weiß man genau, woran es hapert. Und dann kann ich auch in Infrastruktur hinein investieren. Das ist ja genauso, wir haben hier ja keine vernünftige Zuganbindung. Das ist schon mal ein ganz großer Mangel. Ja? Wenn ich von hier, von Löning nach Essen will, ich muss immer einen haben, der fährt. Die Absprechung mit dem Bus ist schlecht. Oder wenn du den Bus verpasst hast in Essen, dann musst du wieder lange warten, weil der Bus wieder nicht auf die Verspätung vom Zug wartet. Das ist schon mal. Oder wenn du morgens ganz früh los willst, dann musst du kurz vor sechs musst du wieder einen haben, der dich fährt. Also das ist diese Anbindung zum Beispiel. Oder warum fährt der Zug von Essen nicht über Meppen? Die Politik palavert seit Jahren, aber wird nichts angepackt. Und was entscheidend ist, ist die Bürokratie. Wir haben zu viel Bürokratismus. Jeder will irgendwo mit in dem Kessel rumrühren und seinen Senf dazu tun, anstatt zu sagen, ich pack's jetzt an und zack und fertig. Das kommt nicht an.
Effizienz hört sich dabei anders an. Wobei die meisten der Einrichtungen ja immer effizienter arbeiten und vor allem wirtschaften. In den letzten 20 Jahren ist die Anzahl der Krankenhausbetten um 12% gesunken. Die durchschnittliche Verweildauer sogar um ein Viertel. Aktuell bleibt ein Patient durchschnittlich 7,2 Tage im Krankenhaus. Und dieser wirtschaftliche Fokus ist für Diana ein weiteres Problem. Zudem setzt sie sich stark für eine Pflegekammer ein, um die Interessen des Pflegepersonals zu bündeln. Wie hat sich denn das Thema Gesundheit so generell in den letzten Jahren entwickelt? Was würdest du sagen, ist den Leuten das überhaupt wichtig? Mal dumm gefragt.
Also den Leuten ist eine gute gesundheitliche Versorgung sehr wichtig, weil wenn die gute Versorgung vorhanden ist, dann habe ich auch nicht so viel Probleme nachher auch auf dem Arbeitsmarkt. Wenn die Versorgung aber schlecht ist, wird ja der Patient ja ist er nicht griffig für den Arbeitsmarkt, so möchte ich das gerne mal sehen. Und da haben wir ein Dilemma. Da haben wir einmal das ökonomische Gesundheitswesen, was nur fixiert ist, ich muss Gewinne erzielen. Und dann eben halt einmal das Ethische. Wie gehe ich damit um? Und es ist so, im Gesundheitswesen, das ist eine Milchmädchenrechnung plus minus null. Ich kann im Gesundheitswesen keine Gewinnmaximierung einfahren. Das ist so. Und wir sind heute so, dass wir auf dem amerikanischen Wege sind. Das heißt, das Gesundheitswesen ist eine Gewinnmaximierung. Und es gibt auch viele Aktiengesellschaften, die im Gesundheitswesen hineingehen. Und das ist eine ganz große Gefahr, weil wir dann unsere wirklich gute Versorgung auch verlieren.
Mhm. Nochmal, warum genau ist das eine Gefahr für das Gesundheitssystem, wenn da eine Gewinnmaximierung stattfindet?
Weil es nur noch eine oberflächliche Versorgung stattfindet, eine Minimierung. Das heißt, man geht nicht mehr der Krankheit wirklich auf den Grund, wo kommt sie her, sondern ich behandle nur die Ursache von außen. Nochmal, ich kann dann mit der Gesundheit keinen Gewinn erzielen und das funktioniert nicht. Und das ist eine ganz große Gefahr, was wir uns in den Jahren nach dem Krieg erwirtschaftet haben, eine gute Versorgung durch Krankenkassenbeiträge, die werden irgendwann nicht ausreichen, wenn wir so weitermachen. Und dann haben wir nur noch eine Privatversicherung. Das funktioniert nicht.
Wie hat man denn als Personal die Möglichkeit, was in diesem Bereich zu verändern?
Das ist Zusammenhalt und eine Pflegekammer, wo der Beruf repräsentiert wird. Das ist aber in Niedersachsen ja nicht gewollt gewesen. Und das ist eigentlich schon seit 1908 ein Problem in Deutschland. Da könnten sich die Pflegekräfte geballt zusammensetzen und sagen, so, wir wollen jetzt was verändern. Und was soll ich sagen? Zusammenhalt, im Team arbeiten und nicht gegeneinander arbeiten. Und wenn es Probleme gibt, diese Probleme rechtzeitig erkennen. Das gebe ich eigentlich immer den jungen Leuten mit auf den Weg. Ihr müsst darüber reden, ihr dürft den Frust nicht in euch hineinfressen. Das ist ganz wichtig und das macht auch die Seele frei und es führt dann auch nicht zum Burnout. Wenn ich nicht darüber spreche, über diese Problematik, dann wird es schwierig. Und da muss man natürlich auch immer einen Vorgesetzten haben, der dafür ein offenes Ohr hat, auch im Verwaltungsbereich. Wer dann nicht zuhört und nur auf seine Zahlen fixiert ist, das tut dem Pflegepersonal nicht gut.
Wenn du so sagst, dass diese Probleme teilweise schon seit den 60ern bestehen oder sowas, dann ist das ja eigentlich eine traurige Prognose, dass die Gewissheit, okay, es gibt einen Mangel an Pflegekräften seit den 60ern da ist und dass bis heute nichts passiert ist. Glaubst du, dass wir zukünftig auch so weitergehen?
Es wird so weitergehen, wenn wir nicht wirklich an uns arbeiten und sagen, so, wir machen jetzt die Pflegekammer, dass wir uns wirklich organisieren und was das Problem ist. Wir haben die privaten Kliniken, Klinikführer, wir haben die kirchlichen und wir haben die kommunalen Träger. Solange diese nicht unter einem Dach die Sachen regeln, das heißt auch ein bundeseinheitlicher Tarif für alle Pflegekräfte in allen Beschäftigungsbereichen, wird sich nichts ändern. Und das ist das Problem. Und solange das Kirchenrecht immer noch besteht, was ein heißes Eisen ja ist, gerade in der Pflege und immer noch ein störender Faktor ist, diese unterschiedlichen Bezahlungen, wird sich das auch nicht ändern.
Das heißt quasi innerhalb der Branche kriselt das auch so ein bisschen, dass sie sich gegenseitig so ein bisschen runterdrücken?
Ja, das tun sie, ne? Also das kann man auch sehen, auch wenn man gewisse Schwesternschaften, die DRK-Schwesternschaft hat ja schon zugestimmt, dass man eine Pflegekammer braucht, weil sie gesehen haben, welche Problematik dahinter steckt. Und solange wir das in Deutschland nicht geregelt bekommen und nicht an einem Tisch uns setzen mit der Politik, wird sich auch nicht so viel ändern. Denn kein anderes System wie in Deutschland hat dieses Kirchenrecht mit in der Pflege drin. Und solange sich das nicht ändert, sehe ich auch da keine Chance.
Mhm. So eine Pflegekammer, du sagtest gerade, in Niedersachsen gäbe es das noch nicht. Gibt es denn andere Bundesländer, die da irgendwie sich besonders hervortun, weil sie das besonders gut machen?
Schleswig-Holstein hat es ja auch, da gab es Probleme. In Niedersachsen wurde es ja komplett abgeschmettert von der damaligen Sozialministerin Reimann. Die wollte es von Anfang an nicht. Und jetzt hat man das Nordrhein-Westfalen, wird sie jetzt eingeführt. Und seit Jahren hat Bremen eine Arbeitnehmerkammer, die alle Arbeitnehmer vertritt, die im Bundesland Bremen arbeiten. Und es wird ein Minimalsatz vom Lohn abgezogen. Und da hat sich bisher noch nie irgendeiner aufgeregt, dass der Satz zu hoch ist. Hätte man dieses System übernommen in Niedersachsen, dann hätte die Pflege ein großes Sprachrohr. Und das hat man nicht gemacht. Man hat irgendwelche Sätze angesetzt, hat damit Streit provoziert, aber hat nicht dieses System übernommen. Und solange die Politik nicht wirklich dahinter steht, wird sich dann auch da nichts ändern. Die Gewerkschaften haben jahrelang nichts versucht zu verändern auf dem Wege hin. Und wollen wir mal schauen, wie es weitergeht. Ich bin ja mal gespannt.
Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, die nächste Reform zu gestalten für das Gesundheitssystem, was wäre ein Thema, was dir super wichtig wäre, was du auf jeden Fall drin haben wollen würdest?
Das wäre erstmal die Pflegekammer, die mir ganz wichtig ist, um die Pflege besser zu organisieren. Und was mir wichtig ist, gewisse Reformen rückgängig machen. Hausärztliche Versorgung als allererstes nach oben stellen. Das wäre mir schon ganz wichtig, damit auch die Bevölkerung, die auf dem Land ist, wirklich optimal versorgt ist und nicht die langen Wege gehen muss.
Was wäre es denn für ein Aufwand, quasi diese Dinge durchzubringen?
Es sind viele Gruppierungen, die mit am Tisch sitzen. Und was schwierig ist, das sind eben halt, wie ich schon mal vorhin gesagt habe, die christlichen Häuser mit den kommunalen Häusern und mit den privat organisierten AGs, also Krankenhausgesellschaften, an einen Tisch zu bekommen. Weil da doch die Akzeptanz ziemlich groß ist, ne? Also untereinander, die sehr weit auseinander gehen. Und das muss man alles bündeln. Und dann gehen wir den sicheren Weg. Und vor allen Dingen, die Medizin ist zu teuer, weil zu viele unnötige Sachen gemacht werden. Aber man muss auch sagen, so ein Röntgenbild reicht aus. Kollege, schau es dir an. Ich muss nicht zigtausend Röntgenbilder machen. Da muss ich noch ein CT hinterher schieben oder vielleicht noch ein MRT. Das sind alles solche Sachen, die dem Gesundheitssystem auch zu teuer kommen. Da muss eigentlich mehr untereinander auch geschaut werden und dann auch mal auf den Kollegen geachtet werden. Ja, das stimmt so und dann machen wir das auch so. Und nicht der eine will nochmal ein Röntgenbild und der nächste nochmal eins. Das funktioniert nicht und das ist eben halt zu teuer. Ne?
Ist das denn dann quasi auch wieder der Kommunikation untereinander geschuldet? Dass wenn ich mir Arbeitsschritte quasi bei dem einen Arzt, also wenn da schon diese Schritte passiert sind, dass man sich die eigentlich beim nächsten Arzt sparen könnte, wenn die einfach miteinander kommunizieren würden?
Die Kommunikation ist das A und O. Aber will ich diese Kommunikation? Weil ich bin ja der Mann in dem weißen oder die Frau in dem weißen Kittel, die man ja immer noch so als Halbgötter anschaut. Und das ist dieses, und das ist dann dieses Problem. Und da könnte die Politik wieder eingreifen und sagen, so, wir machen das jetzt noch mal einmal anders. Und dann wäre das Gesundheitssystem auch nicht so teuer.
Mhm. Okay. Würdest du denn sagen, dass es realistisch wäre, quasi diesen, ich nenne es jetzt mal zankenden Haufen, an einen Tisch zu setzen und die quasi alle auf einen Nenner zu bringen? Oder ist das an sich schon so eine Herkulesaufgabe, dass man das gar nicht schaffen kann?
Das ist eine Herkulesaufgabe, aber unsere Politiker, unsere Politiker, die im Gesundheitswesen Politik machen, trauen sich da nicht dran. Und da sind auch so gewisse Lobbygruppen, die sehr aktiv sind. Und da müsste auch mal ein Gesundheitsminister kommen, der mal auf den Tisch schaut und sagt, so, das ist jetzt Fakt, das machen wir jetzt und darüber reden wir. Und weil wir Gesundheitsminister haben in Deutschland, die nicht vom Fach sind, ist es schon sehr schwierig. Und Herr Lauterbach hat es im Moment auch sehr schwierig, weil er vom Fach ist und er von außen zu viel Druck bekommt, weil dies Menschen sind, die nicht vom Fach sind. Und ich schätze den zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, den Gesundheitsminister Herr Laumann sehr, der dann knallhart die Fakten auf den Tisch legt und sagt so, zack, zack, das muss so. Ne? Und ich wünsche mir eigentlich mehr Gesundheitsminister, die wirklich vom Fach sind.
Was heißt genau vom Fach? Was müssen die dann aus der Pflege. Hintergrund mitbringen?
Einfach aus der Pflege kommen, weil die Pflege ist der Mittelpunkt im Gesundheitswesen. Und dass dann diese Pflegekräfte dann auch vernünftige Gesundheitspolitik machen, weil die das ganz anders sehen, weil die kommen von unten. Mhm. Unten aus der Bevölkerung, die am Krankenbett stehen und genau wissen, was Sache ist.
Am Bett stehen und wissen, was Sache ist. Denn für Geld geht keiner in den Gesundheitsbereich, sagt Jana. Da überwiegt meistens der Idealismus. Und den gilt es zu bewahren. Zum Schluss blickt Diana in die Zukunft und skizziert ein paar Möglichkeiten, wie der Sektor sich verändern kann. Du unterrichtest ja auch. Das ist richtig, oder?
Ja, ich werde mal eingeladen zu Gastreferenten. Mhm. Ja.
Wenn du da Leute vor dir sitzen hast, die sich für das Thema interessieren und dafür auch brennen mit Leidenschaft, was würdest du diesen Leuten, oder gibt es was, was du diesen Leuten mit auf den Weg geben möchtest oder was du denen vielleicht rätst, was du selber so erlebt hast in dem Laufe der Jahre, was dir eine sinnvolle Erkenntnis war während deines Berufs?
Den Idealismus nicht verlieren, weiterhin für den Beruf brennen und auch für Veränderung einstehen und kämpfen. Und man muss immer wieder jeden Tag aufs Neue brennen. Und wenn diese Flamme erlischt, dann ist es schlecht, in dem Beruf weiterzuarbeiten. Nur wegen des Geldes gehen die Kräfte dort nicht rein, sondern die gehen da wirklich dran, weil sie für den Beruf brennen. Und wenn diese Flamme erlischt ist, dann hat es keinen Sinn mehr, an dem Bett zu stehen.
Mhm. Hat man denn als Pflegekraft, also es ist ja sowieso schon schwierig, in einem Schichtberuf zu arbeiten, dann ist das ja auch körperlich anstrengend. Wie würdest du versuchen, Leute zu motivieren, in diesen Beruf zu gehen?
Ich würde die positiven Seiten sehen. Ich würde sagen, setzt euch mal ins Bett, unterhaltet euch mal mit dem Patienten, was ist für ihn wichtig. Ja, nur eben halt im Schichtdienst. Was kann sich da verändern? Da kann sich nicht verändern. Da muss sich eben halt die Familie so ein bisschen drauf einstellen, wann die Schichten sind, wann frei ist. Und wenn die Familie nicht mitspielt, dann ist es so schon ein Problem, im Schichtdienst zu arbeiten. Ich glaube, das ist nicht nur in der Pflege so. Das ist überall dort, wo Schichtdienst vorhanden ist.
Diana, wenn du eine Zukunftsprognose stellen müsstest für das Hasetal, würde die gut aussehen oder eher schlecht?
Sie würde gut aussehen, wenn wir uns modern aufstellen. Nach vorne schauen und über den Tellerrand. Und neue Sachen hier mitnehmen. Das heißt zum Beispiel Gesundheitskioske oder RZVs zu machen, regionale Gesundheitszentren. Denn die Medizin ist im Wandel, die ist im Umbruch, gerade im Versorgungsbereich, weil die geburtenstarken Jahrgänge aus dem Beruf gehen. Und da muss man eben halt was anderes erfinden, sich neu erfinden. Und was wichtig ist, Ärzte müssen Kompetenzen abgeben in die Pflege. Und sonst wird sich das in der Versorgung nicht verbessern.
Wie genau würde das aussehen, wenn die Kompetenzen abgeben würden? Was meinst du damit genau?
Dann ist der Arzt nicht überlastet. Ne? Dann ist er freier auch im Denken. Dann muss er nicht an das denken. Dann muss er zum Beispiel eine einfache publische Wundversorgung, die kann ja auch die Schwester machen oder eben halt die Fäden ziehen. Das muss ja nicht der Doktor machen. Oder eben angucken, was ist los, Rezept aufschreiben, so wie das zum Beispiel auch in England oder Irland gemacht wird. Diese Kompetenz Abgabe an die Pflege, die muss in Deutschland langsam erfolgen. Das heißt, Der Arzt muss auch lernen, gewisse Kompetenzen abzugeben. Er kann nicht mehr alles alleine machen.
Haben wir dann nicht auf der anderen Seite auch so eine kleine Überforderung? Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht dann auch so Pflegepersonal Leute sagen, das müssen wir noch mehr machen?
Nein, das ist ja eine extra Ausbildung dafür. Also Community Heat Nursing wird ja zum Beispiel in Veddel in Hamburg, läuft ein Pilotprojekt dazu. In Bremen, dann wird es auch gelehrt. Dann kann man auch die Ausbildung an der Uni machen. Und das ist der neue moderne Schritt für die Pflege. Das heißt also, ich kann mich spezialisieren. Und ich kann jetzt in der Hausarztpraxis, also Hausarztpraxis-Vergleich, medizinische Versorgungszentrum arbeiten.
Mhm. Ja? Okay.
Und ich habe eine höhere Qualifizierung. Und das ist die Zukunft für die deutsche Versorgung allgemein.
Mhm. Du sagtest gerade Gesundheitskiosk. Was genau ist das?
Das ist, wo die Menschen auch hinkommen, so eine Art, was früher hier meine Schwester auf ihrer Station gemacht hat. Das ist der Kiosk. Sie bringt Menschen in die richtige Richtung, versorgt sie und dann gibt's auch unterschiedliche Netzwerke, die sie dann vermitteln kann. Und das ist der Gesundheitskiosk. Da war Herr Lauterbach ja auch in Hamburg und der möchte das ja auch gerne bundesweit durchführen. Aber es wird schon schwierig werden, weil wir im Föderalismus leben und jedes Bundesland irgendwas anderes Neues für sich ausdenkt. Also vom Bundesland zu Bundesland ist es schon unterschiedlich. Ja. Ob es jetzt in Niedersachsen, Bremen oder Hamburg oder nach Berlin fahre, ist es überall irgendwo wieder anders und bekommt auch einen anderen Namen. Also bundeseinheitlich sind wir dann noch nicht auf der gleichen Wellenlänge. Ich meine, das ist ein Riesenfeld und man kann so viel drüber reden und die Sachen rausnehmen und gucken und schauen. Aber wenn die Versorgungslage noch schlechter wird, dann weiß ich nicht, wo wir dann hier hin steuern. In der Stadt geht's ja wahrscheinlich noch irgendwo, aber wenn wir jetzt, so wie mit Kinderärzten, wir kriegen keine Kinderärzte hin, wie sollen wir die Jugend denn versorgen, vernünftig versorgen? Macht es der Hausarzt wieder so wie früher, ist auch gleichzeitig Kinder- und Jugendarzt? Ich glaube, ich weiß nicht, wie die Politik das lösen will. Sie hat sich da selber hinein manövriert seit den 1980er und wie will sie da jetzt wieder rauskommen? Und für mich als Krankenschwester mit Idealismus weiß ich nicht, wie die gesundheitliche Versorgung gerade bei unseren Kleinsten weitergehen soll. Auch die Kinderkrankenhäuser sagen ja auf, wie soll es denn weitergehen? Und das für ein Industrieland, das an vierter Stelle steht, ist das schon beschämend, dass wir so weit gekommen sind. Also da muss sich die Politik doch mal selber wirklich an die eigene Nase fassen. Kinder sind unsere Zukunft und wenn wir die nicht medizinisch vernünftig versorgen, dann weiß ich nicht, was dann noch passiert. Das ist das, was ich an dich zum Abschluss mitgeben möchte und auch eine Bitte ist, die Kinder, die liegen mir wirklich am Herzen, denn das ist unsere Zukunft.
Vielen Dank, Diana, und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Klickt euch auch gerne in unsere weiteren Folgen rein. Über ein Abo und eine Bewertung auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform würde ich mich sehr freuen.
Dieser Podcast wird produziert von den Rabauken Studios. Rabaukenstudios.de